mit Dietrich Brandt und vor allem mit der Künstlerin Sophie Yukiko Hasters, Tänzerin und Choreografin, zuletzt am Tanzhaus NRW und im Haus der Kultur und der Welt in Berlin mit dem Solo Ritual BPM, unter anderem über spirituelle Aspekte bei Techno-Raves. Spiritualität und Tanz ist sowieso ein großes Thema von dir. Vielen Dank, Sophie Yukiko, dass du dir die Zeit nimmst und herzlich willkommen zu diesem SWR-Kulturgespräch.
Ja, ich freue mich sehr über das Gespräch. Danke fürs Vorbeikommen und ich freue mich sehr, mich heute mit dir über meine Arbeit unterhalten zu können.
Ich sag mal kurz, was du noch alles so machst als Tänzerin und Choreografin. Du machst auch Tanzfilme, du trittst als Performerin auf, zum Beispiel im Moment im Berliner Hebbel am Ufer in einem Schlagerballett über die lange Tradition schwarzer deutscher Schlagerstars wie Roberto Blanco. Zugleich ist das auch eine andere Heimaterzählung über Germanness ohne White Supremacy. Du bist auch Autorin, aktuell zum Beispiel mit einem Essay über Wahlfamilien im Magazin der Schirnkunsthalle in Frankfurt. Auch Drehbuchautorin bist du und dann vor allem auch eine zentrale Figur der deutschen Ballroom- oder Voguing-Szene. Und damit würde ich jetzt gerne anfangen, weil das so wichtig geworden ist für dich in den letzten Jahren, diese queere Subkultur mit glamourösen Bällen und Tanzwettbewerben. Und zugleich ist das viel mehr als nur Tanzen. Es geht um Identität, es geht um Community, um Mode, um Styles und nicht zuletzt natürlich um ein Empowerment für Marginalisierte. Was fasziniert dich so an dieser Szene?
Also ich glaube, dass so der Fokus von meiner Faszination sich auch während meiner Ballroom-Reise verändert hat. Ich glaube, das, was mich zu Beginn an diesem subkulturellen Raum fasziniert hat, ist nicht mehr unbedingt zwingend das, was mich heute an diesem Raum fasziniert oder was mich heute noch an diesen Raum bindet. Das sind durchaus unterschiedliche Dinge.
Was war es anfangs?
Zu Beginn war es für mich einfach ein wahnsinnig emotionales Erlebnis. Es ist total über das Gefühl gegangen, weil ich das erste Mal zu einem Ball gegangen bin und einfach total mitgenommen von dieser Energie war. So etwas habe ich noch nie zuvor gesehen und ich habe mich noch nie zuvor in Space auch so wohl gefühlt, ne? Also die Queerness, die Blackness, die auch in anderen Hinsichten absolute Diversität, die dieser Raum halt bereitstellt, das kannte ich halt so nicht. Und dann für mich als tanzende Person, als Tänzerin, die auch schon immer getanzt hat und eine große Amour-Fou mit dem Tanz hat. Für mich war Voguing zu sehen, also der Tanzstil, der quasi aus dieser Subkultur entstanden ist, life-changing. Ich habe noch nie eine so kraftvolle Art gesehen, in der man sich irgendwie tänzerisch ausdrücken kann. Und das waren so die Dinge, die mich am Anfang inspiriert haben. Ich habe mir das quasi angeguckt und habe gesagt, ich verstehe das hier zwar noch nicht alles, aber ich möchte unbedingt dabei sein und ich möchte dieses Gefühl noch ganz oft fühlen. Und dann war es aber so, dass halt in Deutschland die Szene noch so in ihren absoluten Babyschuhen gesteckt hat. Und dann habe ich mich dem Kollektiv angeschlossen, was sich zur Aufgabe gemacht hat, den Gospel so unter die Leute bringen kann.
Das war so vor etwa 10 Jahren. Die Szene, wie man sie heute kennt, ist in New York entstanden, vor etwa 50 Jahren, eindeutig als queere, schwarze Szene. Das ist sie natürlich immer noch, aber sie beeinflusst auch sehr stark den Mainstream-Pop inzwischen mit dem Tanzstil und natürlich auch stark mit der Ballroom-Mode. Und das berühmteste Beispiel ist wahrscheinlich immer noch Madonna, 1990 mit ihrem Song Vogue, ein Meilenstein der Popgeschichte. Und auch das Video ist berühmt geworden. A$AP Rocky zum Beispiel im Hip-Hop, das ist stark Ballroom, oder Beyoncé würde mir einfallen. Also da ist Ballroom auch im schwarzen Mainstream angekommen.
Ja, ich glaube, aber Beyoncé ist ein super Beispiel, weil sie halt diesen Black Pride, also sie hat da so eine Lücke gefüllt und die Sachen wieder zusammengezogen, da so eine schöne Schleife drum gemacht. Und da ändern sich auf jeden Fall so die Assoziationen.
Also da stehen auch Leute bei ihren Konzerten auf der Bühne und tanzen im Hintergrund, die aus der Ballroom- oder Voguing-Szene kommen.
Ja, auf jeden Fall, genau. Auch in der Musikproduktion, also die Leute, die sich mit Ballroom so ein bisschen auskennen, die haben das Album gehört und sind, also ich bin aus den Latschen gekippt, da sind halt Freunde von mir drauf, die da mitproduziert haben oder die gesampelt worden sind. Also die hat das schon sehr ordentlich gemacht, ja.
Und oft weiß man ja nicht, außer man kennt sich in der Szene aus, wo Ballroom überhaupt noch zu sehen ist, zum Beispiel in der Mode. Also Queer Fashion nennt man es, aber meistens ist es Ballroom-inspirierte Mode, die man auch bei den großen Modehäusern wie Dior sieht und anderen Luxusmarken. Das kommt direkt aus dem Ballroom.
Ja, ich glaube, dass natürlich Ballroom ist ein riesen Spielplatz für Inspiration, für wirklich noch originelle Inspiration. Und das ist natürlich deswegen so, weil wenn man wirklich in die Szene reingeht, wirklich nach Brooklyn fährt oder meinetwegen auch hier nach Kreuzberg zu einem community-organisierten Event geht, dann siehst du da natürlich Leute, die nicht jetzt die Kohle haben, sich in Dior einzukleiden. Und dieser Druck macht natürlich erfinderisch, ne? Also
umgekehrt, also die schneidern dann ihre Kostüme selber und sind wahnsinnig erfindungsreich. Und dann kommt irgendein Scout von Dior und kopiert das?
Ja, so könnte man das eigentlich gut zusammenfassen. Das ist genau das, was eigentlich passiert, weil du musst halt gut aussehen und irgendwie was erzählen und dafür musst du halt erfinderisch sein. Und je weniger Mittel du zur Verfügung hast, desto erfinderischer wirst du ja. Und das produziert natürlich total viel Originalität. Und dort, wo man Originalität findet, da bedient man sich natürlich auch gerne.
Und dann gab es Sommer 2024 ein Event, da hat die ganze Welt millionenfach, wahrscheinlich eher sogar milliardenfach gesehen, was Ballroom ist. Das war die Eröffnung der Olympischen Spiele in Paris. Da gab es so eine berühmte Szene, wo es auch einen Runway gab und Voguing als Tanz. Und dann gab es die ganze Mode. Also ich erinnere zum Beispiel so einen Jumpsuit. Früher hätte man vielleicht Overall gesagt, der so aussah wie eine Ritterrüstung mit so Metallspangen aus silber glänzendem Space-Age-Stoff. Den hat Jeanne Friot entworfen. Die war früher bei Dior und überhaupt war diese ganze Eröffnung vom Fashion Design her von lauter Leuten geprägt, die alle irgendwie mit Ballroom in Verbindung stehen oder davon inspiriert sind. Also Kevin Jarmanier zum Beispiel oder Gilles Ascan, beide haben so eine Vorliebe für Drags. Wie hat sich dadurch das nochmal verändert in der Wahrnehmung Ballroom?
Ja, ich glaube, also ich muss erstmal dazu sagen, dass ich das selber kaum glauben kann immer noch, also wenn ich an diese Bilder aus dem Sommer denke. Ich glaube, dass in letzter Konsequenz doch ein Empowerment stattfindet, weil die Leute, die in Ballroom stattfinden, natürlich total stolz sind, dass es jetzt etwas gibt, was die ganze Welt irgendwie anerkennt, ne? Also man gehört dann auf einmal dazu, also man gehört auf einmal zu etwas dazu, was Anerkennung im Mainstream bekommt. Und ich glaube, das ist so ein Selbstbewusstsein, was gerade in Ballroom irgendwie so ein bisschen stattfindet. Durch diese neue Betrachtung, durch die Linse des Mainstreams, wenn das Sinn macht.
Hat das dann auch zum Effekt, dass so eine gewisse, sagen wir mal, Normalisierung der Wahrnehmung von queeren Personen stattfindet?
Ja, da wäre ich vorsichtig. Also ich glaube, also im besten Fall schon. Im besten Fall ist das so. Und deswegen ist es ja alleine deswegen schon wichtig, dass wir schwarze Queerness oder nicht weiße Queerness in unterschiedlichsten Formen irgendwie sehen dürfen und vor allem auch dabei sehen dürfen, wie sie etwas Kunstvolles machen, etwas Besonderes machen, was halt auch nicht jeder kann und was auch Skill bedeutet. Ne? Also es geht ja nicht nur um Identität, sondern es geht halt auch darum, dass man Leute sieht, die krass gut in etwas sind und etwas Beeindruckendes leisten auf der Bühne. Und das wäre so der Best Case, aber es ist natürlich trotzdem so, vor allem in der europäischen Szene, und vor allem in der deutschen Szene, dass man so einfach durch so eine exotifizierende weiße Linse schaut. Und das ist ein schmaler Grat, ne? Also so zwischen Bewunderung und Exotifizierung ist wirklich ein schmaler Grat. Und deswegen wäre ich vorsichtig mit der Aussage, das einfach nur zu sehen und auf die Bühne zu stellen, ist so das Endziel. Also ich glaube, das braucht schon noch Kontextualisierung, so, ja.
Und dann ist diese Performance, diese Ballroom- oder Voguing-Performance bei der Eröffnungsfeier der Olympischen Spiele in Paris ja auch bei manchen auf wirklich harte Ablehnung gestoßen. Und das hat mit dem Schlussbild dieser Performance zu tun gehabt. Wahrscheinlich eines der inzwischen berühmtesten queeren Tableaux vivants. Da sieht man zum Beispiel die DJin Barbara Butch im Zentrum sitzen. Sie hat einen Strahlenkranz über dem Kopf wie die christliche Madonna. Und vielleicht auch deshalb wurde dieses Schlussbild als Referenz an Leonardos Abendmahl verstanden. Das hat dazu geführt, dass Barbara Butch zum Beispiel Todesdrohungen bekommen hat. Die katholische Kirche in Frankreich hat sich beschwert über Verhöhnung und Verspottung des Christentums durch die queere Community. Auch deutsche Kirchenvertreter hätten sich wörtlich mehr Sensibilität im Umgang mit christlichen Traditionen gewünscht. Bis dann klar wurde, Leonardos Abendmahl war gar nicht das Vorbild für dieses Tableau Vivant, sondern ein anderes berühmtes Gemälde aus der Kunstgeschichte, ein Festmahl der Götter. Es geht also um antike Götter und Barbara Butsch ist eher sowas wie der Gott Apollo, auf keinen Fall die Mutter Gottes. Und vor ihr lag Dionysos, der Gott des Feierns, also eine Huldigung an die Festkultur im antiken Griechenland, lebenslustige antike Götter. Olympisch, eigentlich alles klar. Und trotzdem ging es weiter mit der Ablehnung. Elon Musk zum Beispiel hat auf seinem Kanal X das nochmal krass abgelehnt. Sind das solche Formen von Diskriminierung, die dann immer noch was mit der Szene machen?
Ich glaube, es wäre jetzt so ein bisschen unfair, wenn ich als Cis-Person, also auch als schwarze Person mit einer sehr hellen Haut und so einer größeren Proximität in meiner Erscheinung zu auch so weißen und europäischen Schönheitsidealen behaupten würde, dass das an den Personen abprallt. Ich muss ja keine Transphobie ertragen zum Beispiel. Genau deswegen sage ich das so unter Vorbehalt, aber diese Personen erleben diese Ablehnung, diese Todesdrohungen, diese gewaltvollen Aussagen jeden Tag. Gehen auf die Straße, gehen in den Club, fahren mit dem Taxi, gehen vom Club nach Hause. Das sind ja Lebensrealitäten, da passiert das ja die ganze Zeit. Also ich kenne in der Community eine große Resilienz, die mich auch sehr beeindruckt, sehr motiviert und auch so bei mir selber zu so einer zweiten oder dritten Phase der eigenen Emanzipation irgendwie so geführt hat, weil Leute, die in dieser Community stattfinden, einfach tagtäglich krasse Gewalt aushalten. Und wenn das dann in so einem öffentlichen Kontext stattfindet, haben viele der Personen natürlich auch schon sich ein sehr dickes Fell erarbeitet oder sind auch zumindest nicht davon überrascht.
Also fällt mir ein Satz ein, den ich mal in der Zeitschrift Vogue gelesen habe. Die Welt von Voguing und Ballroom ist wie eine Insel für Menschen, die in der Gesellschaft sonst übersehen oder sogar ausgeschlossen werden. Inseln kann man vielleicht mit Safe Spaces übersetzen. Das heißt, die sind nach wie vor extrem wichtig.
Also ich habe ja immer so meine Probleme mit dem Wort Safe Space, weil wenn wir einen Space inklusiv machen, dann wird er immer unsafe, ne? Weil ich habe andere Bedürfnisse und mir tun andere Sachen weh als der Person neben mir. Und nur weil wir beide auf irgendeine Art marginalisiert werden, weil wir nicht ins heteronormative Weltbild passen, heißt das noch lange nicht, dass unsere Lebensrealitäten die gleichen sind, ne?
Mit inklusiv meinst du, die Ballroom-Szene ist offen, also jeder, der sich an Regeln hält, kann da teilnehmen.
Genau, also es gibt ja auch weiße Menschen in Ballroom und es gibt auch ganz viele Hetero-Frauen, die in Ballroom stattfinden. Es gibt sehr viele Cis-Menschen, die in Ballroom stattfinden. Also die Hintergründe, Backgrounds, aus denen man kommt, sind halt einfach sehr divers, ne? Und je diverser es wird, desto mehr unterscheiden wir uns. Und deswegen, wenn wir etwas zusammen machen wollen, dann kann es auch unangenehm und konfrontativ werden. Und in Ballroom knallt es ständig. Also der Begriff queere Community ist so ein weit gefasster Umbrella-Begriff, unter den so viele Leute fallen, so krass unterschiedliche Lebensrealitäten fallen, die nicht unbedingt immer in absoluter Solidarität zueinander stehen und die nicht immer ihre eigenen internalisierten Machtdynamiken dekonstruiert haben. Also man kann ja durchaus queer sein und trotzdem rassistische Denkmuster haben. Man kann auch gay sein und trotzdem Transphobie internalisiert haben. Man kann auch schwul sein und eine absolute misogyne Person sein. Also das ist ja alles möglich und das muss man halt, also ich würde Ballroom nicht als Safe Space beschreiben, alleine schon deswegen, weil es für sehr viele Leute kein Ort ist, der sich irgendwie safe oder wohlig anfühlt. Aber ich weiß auch gar nicht, ob das so das Ziel ist, weder für Ballroom noch gesamtgesellschaftlich, weil warum müssen wir uns alle ständig irgendwie wohlfühlen? Wir müssen ja irgendwie eigentlich neue Orte finden, an denen wir lernen, miteinander umzugehen, Dinge auszuhandeln, Dinge gesamtgesellschaftlich in der Gruppe zu dekonstruieren und uns irgendwie die Dilemmata anzugucken, in denen wir so sitzen. Und das mag ich eigentlich auch so an Ballroom, dass wir gezwungen sind, das zu machen und uns anzugucken und zu sagen, ey, das fand ich jetzt gerade wirklich nicht okay von dir und ich sage dir das jetzt und was machst du jetzt damit? Ja, wir müssen trotzdem irgendwie noch diese Veranstaltung zu Ende machen oder uns auch in die Augen gucken oder so. Und eigentlich brauchen wir das, finde ich, gesamtgesellschaftlich ja auch,
Vorhin hast du gesagt, Ballroom ist durchaus auch ein tougher Ort und das hat wahrscheinlich schlichtweg auch mit den Competitions, den Wettbewerben oder Tanzturnieren zu tun, die da stattfinden. Und die finden ja in vielen Kategorien statt. Alle irgendwie glamourös, aber auch sehr verschieden. Kannst du mal ein paar nennen?
Ja, also meine Kategorie ist ja Voguing und ich glaube, weil Voguing auch so durch die Ästhetik und ja, vermutlich auch ein bisschen wegen dem Madonna-Song, aber das ist natürlich der Teil aus Ballroom, der im Mainstream schon lange sehr bekannt ist. Und deswegen denken, glaube ich, auch viele Leute, dass bei einem Ball vornehmlich gewogt wird und dass es halt vornehmlich um Tanz geht. Dabei stimmt das gar nicht.
Da trittst du jetzt in Vogue Femme auf und wofür wirst du da bewertet von so einer Jury?
Ja, das ist auch eine interessante Frage, weil Vogue Femme ist eine Kategorie, die nochmal unterteilt bewertet wird und ich trete quasi in Vogue Femme Female Figure Performance an oder Woman's Performance. Mit Personen, die sich auch als Frau repräsentieren oder halt mit anderen Cis-Frauen. Und ich glaube, in Vogue Femme geht es grundsätzlich auf jeden Fall darum, natürlich so eine krasse Überzeichnung von so einer Idee von Weiblichkeit darzustellen, von einem femininen Stolz, von einer ganz krass überzeichneten Sinnlichkeit, aber auch von einer starken sexuellen Energie auch. Aber so einer gequerten Version natürlich, weil die nicht für den Male Gaze gemacht ist. Und dann geht es aber auch natürlich um so Archetypen und kannst du es schaffen, irgendwie so einen Charakter für dich zu etablieren, der interessant genug ist und wirklich auch entertaining genug ist, eine Geschichte zu erzählen. Also deine Performance dauert oder dein Battle dauert wahrscheinlich so 30 Sekunden bis 45 Sekunden oder so. Und schaffst du es in diesen 45 Sekunden, eine Geschichte zu erzählen mit deinem Tanz, die faszinierender und entertainender ist als die andere. Voguing ist nur eine von ganz vielen Kategorien, die es gibt.
Was gibt's noch?
Es gibt zum Beispiel die Kategorie Face, die so angelehnt ist an die Tradition von American Pageant Schönheitswettbewerben. Ah, wer hat das beste Face, aber wer kann es auch am besten präsentieren? Es gibt Runway und dann unterschiedliche Abstufungen davon, wo es darum geht, wer kann am besten wie ein Model über den Runway laufen.
Also ein Laufsteg.
Genau.
Spiegeln diese Kategorien auch die Vielfalt der, ich sage mal, queeren Community wider?
Das ist eine sehr spannende Frage, weil, also wenn sich die Queer Community verändert, was sie tut, weil sich Diskurse verändern und wir auch als queere Community eine neue Sprache für unsere eigenen Identitäten entwickeln. Ein Beispiel sind zum Beispiel nicht-binäre Identitäten. Ballroom ist in seiner Tradition, zelebriert total Transidentitäten und vor allem Transfrauen, in Ballroom Femqueens genannt. Aber nicht-binäre Identitäten und das Konzept von Non-Binary Beauty ist eins, was in den letzten Jahren total wild diskutiert wurde in Ballroom. Wie können wir nicht-binäre Menschen integrieren in diese Kategorien? Und ich kann mit Stolz sagen, dass ich finde, dass die Berliner Szene, also die deutsche Szene generell, ganz oft vorneweg schreitet, den Status quo in Ballroom zu verändern, was Ästhetiken und solche Dinge angeht. Das finde ich total gut.
Also ein Lob auf die Berliner Szene, die du ja mitorganisierst. Und da gibt's noch eine wichtige Sache, die ist in Häusern organisiert. Warum sind das Häuser? Warum nennt man die so? Warum dieser Begriff?
Das ist, haben wir direkt übernommen aus dem Amerikanischen und ist ja auch ein Begriff, den wir aus der Mode kennen. Ne? Also früher hießen die ganzen Modehäuser, von denen wir auch heute noch sprechen, die hießen nicht Balenciaga, sondern House of Balenciaga. Oder es hieß nicht Chanel, sondern House of Chanel.
Witzigerweise heißt ja das Haus, in dem du jetzt tanzt, House of Saint Laurent, also wie der Modemacher Yves Saint Laurent. Ne?
Ich bin nicht mehr im House of Saint Laurent, aber ich war ganz lange im House of Saint Laurent, eines der ältesten Häuser, die es auch heute noch gibt. Dann gibt es natürlich noch einen Aspekt, wenn wir von einem Haus sprechen. Das hat natürlich auch eine familiäre Konnotation, ne? Dass man irgendwie sagt, okay, mit einem Haus verbinden wir irgendwie auch ein Zuhause, richtig? Und ein Haus hat irgendwie Eltern und Kinder und ist irgendwie eine Gemeinschaft und daher zehrt quasi diese Begrifflichkeit. Man könnte ja theoretisch auch von Teams sprechen oder Mannschaften oder Gangs oder Kollektiven oder so, aber wir sprechen halt von Houses, von Häusern, ja.
Und es gibt tatsächlich Mütter und Väter, also du bist auch eine Mother in dem von dir gegründeten House of Lavaux. Was für eine Funktion hast du da als Mutter oder wie viele Kinder hast du da?
Also ich bin eine Mutter mit als Gründerin von einem Haus, hat man natürlich irgendwann sehr, sehr, sehr viele Kinder und Enkelkinder und so. weil dieses Haus mittlerweile unterschiedliche Chapter hat in unterschiedlichen Ländern. Wenn ich all meine Kids unter dem Namen des Hauses zusammenzähle, komme ich, glaube ich, bei 79 raus oder so weltweit. Genau, also man fängt halt mit 5 oder 6 Kids an und die etabliert man dann zu Leader-Personen, zu zukünftigen Mothers oder Fathers und dann führen die das so weiter und dann wächst das halt so.
Das ist ein Erziehungsprozess.
Ja, genau. Es ist eigentlich so ein Prozess der Weitergabe, dass man Leute stabilisiert, etabliert. Und da kommen wir auch zur Funktion. Also warum macht man das? Im Kontext Ballroom ist es natürlich so, dass wenn du da teilnehmen willst, dann brauchst du ja Unterstützung. Also brauchst halt eine Mannschaft und du trittst ja auch für eine Mannschaft an und gewinnst dann auch unter dem Label dieser Mannschaft. Und um für diesen Wettbewerb stark zu sein, die Geschichte über diese Kultur zu wissen und zu Tricks gezeigt zu bekommen, wie man gewinnt, wie man gut wird in dem, was man macht, braucht man natürlich ne, Zuwendung und Leute, die einem das beibringen, quasi in diesem Skillset. Das ist so der eine Aspekt. Das ist natürlich der Hauptaspekt, weil es geht ja um den Wettbewerb. Aber für mich ist natürlich total wichtig, dass diese Etablierung auch im Leben stattfindet. Also dass was auch immer meine Kids für Ziele, Wünsche, Träume oder auch Herausforderungen haben, wie man diese Welt oder dieses Land oder diese Stadt irgendwie navigiert, dass ich sie auch dahingehend etabliere, damit die dann auf eigenen Beinen stehen kann und können und irgendwann machen die das dann für andere Leute. Und ich hätte nie gedacht, dass das so gut klappt, aber es ist in meinem Haus sehr, sehr gut gelungen. Also irgendwie gibt's schon so die zweiten und dritten Generationen von Davos, die sich umeinander kümmern und dieses Wissen halt weitergeben und viel besser weitergeben, als ich das jemals könnte, so, weil ich natürlich auch nicht alle Probleme, die meine Kids irgendwie haben, teile. Aber das ist natürlich jetzt nach 10 Jahren Ballroom der Anteil, der mir viel, viel wichtiger ist.
Ja, was eine echte Mutter, die du offenbar bist in deinem House of Lavaux, also was eine Mother leisten kann, das hast du auch mal im Berliner Bode-Museum gezeigt in deiner Performance hier.
Mhm.
Da hast du mit deinem damaligen House of Saint Laurent getanzt und noch mit vielen anderen und das ganze Museum bespielt. Also es waren mehrheitlich schwarze TänzerInnen, die in diesem Palast der weißen europäischen Kultur aufgetreten sind vor lauter Kunstwerken, die diese Geschichte, diese dominant weiße Geschichte natürlich zeigen. Und die hatte, glaube ich, wenn ich es richtig verstanden habe, 3 große Themen, diese Performance. Das war zum einen die Verletzlichkeit von Marginalisierten und wie auch Traurigkeit und Depressionen entstehen können aufgrund von Diskriminierungserfahrungen, dann, was man dagegen setzen kann, die Kunstzeitschrift Monopol hat dafür den Titel Radikale Weichheit gewählt. Ist das etwas, was du als Mutter gerne vermitteln würdest, radikale Weichheit?
Ja, also ich glaube, wie das wahrscheinlich bei vielen Müttern und Eltern irgendwie so der Fall ist, kann ich natürlich auch nur hoffen, dass das, was ich versuche, irgendwie weiterzugeben, auch das Richtige ist. Weiß auch gar nicht, ob ich das so unterschreiben würde, dass radikale Zärtlichkeit der einzige und richtige und immer richtige Weg ist, weil ich natürlich mit manchen Dingen, mit denen meine Kids konfrontiert sind, nicht unbedingt immer konfrontiert bin. Also ich habe keine Transidentität, ich habe auch keine Eltern, die mich rausgeschmissen haben auf meiner Identität oder mit denen ich brechen musste, weil die Beziehung so toxisch wurde auf meiner Identität oder ich habe auch keine Aufenthaltsprobleme oder so und ich habe auch keine mangelnden Zugänge aufgrund des Zusammenspiels von Identität und Aufenthaltsproblemen oder so. Also es sind natürlich einfach Themen, die da so aufgehen. Von denen kenne ich manche und manche kenne ich davon nicht. Und es gibt natürlich auch andere Themen, die mich irgendwie konkret betreffen, die meine Kids nicht verstehen können oder so. Dann kommen natürlich auch so Generationssachen auch dazu, dass ich irgendwie das Gefühl hatte, hier passiert so viel Trauer innerhalb dieser Community und so viel Unaufgearbeitetes, was wir irgendwie mal so offenlegen müssen, nicht nur vor einer Gesellschaft, der das vielleicht nicht so klar ist, aber auch so vor uns miteinander. Ich glaube, das war für mich so voll wichtig, dass wir diese Weichheit miteinander vor allem auch irgendwie, dass wir uns trauen, da reinzugehen und zu zeigen, dass das anstrengend ist, was wir zum Teil so durchmachen. Und das war mir, glaube ich, zu dem Zeitraum so voll wichtig, dafür irgendwie so Raum zu schaffen.
Vielleicht eine etwas simple Frage, ist das dann auch sowas wie eine Ersatzfamilie, so ein Haus, also mit dem du ja auch im Bode-Museum aufgetreten bist?
Also ich glaube, das ist von Haus zu Haus tatsächlich unterschiedlich, wie da die Kultur diesbezüglich gelebt wird. Also ich glaube, es wäre auch irreführend, wenn ich darauf jetzt einfach mit Ja antworten würde. Bei manchen Häusern geht es wirklich schon viel mehr um den Erfolgsaspekt in dem Space Ballroom oder es geht um ja auch so einen kommerziellen Erfolg und um die Etablierung in so eine Richtung und davon hängt dann natürlich auch ab, wer kommt dann in ein Haus, was ist das dann für eine Gruppe, also weiß ich nicht, vielleicht können sich das manche Leute, die viel Harry Potter geguckt haben, vielleicht auch so ein bisschen wie diese unterschiedlichen Häuser da vorstellen, dass das natürlich was mit dem Charakter zu tun hat und worum geht es da und so, ne? Und was ist das Wertesystem? Es kann aber auf jeden Fall eine Ersatzfamilie sein. Und im House of Lavaux ist es auf jeden Fall schon oft so gewesen, dass Konflikte von Individuen getragen wurden und Lösungen gefunden worden sind, die sonst von einer Familie, also im besten Fall von einer biologischen Familie, getragen werden und die dann aber von uns getragen worden sind, also von der Gemeinschaft, von den Lavaux. Das ist bei uns schon oft vorgefallen.
Nach der Ersatzfamilie habe ich natürlich auch gefragt, weil du ja ein Essay geschrieben hast für das Magazin der Schirnkunsthalle. Da geht es um Wahlverwandtschaft und Wahlfamilien. Und dieser Essay beginnt mit den Worten, nicht gewählte Familien prägen uns, egal in welcher Verbindung wir zu ihnen stehen. Und sie bringen uns oft dazu, uns auf die Suche zu begeben nach Wahlfamilien, die wir uns selbst aussuchen können, um uns von Dynamiken unseres Aufwachsens zu emanzipieren. Und dann ist, glaube ich, eine ganz zentrale Frage in diesem Essay, eigentlich sind es zwei, nämlich wie frei kann man sich machen und muss man das überhaupt? Also, musstest du dich frei machen?
Ach, ja, also ich mir immer selber so steile Thesen stelle in allem.
Dann kriegt man sie als Frage zurück.
Als Frage zurück, ja, da hat man den Salat. Also in meinem individuellen Fall muss ich mich auf jeden Fall von super vielen Sachen in meiner Familie frei machen. Genauso wie meine Eltern aus deren Erzählungen sich von Dynamiken ihrer Familie frei machen mussten, wollten, sollten, durften. Und deren Eltern wahrscheinlich genauso. Also was ich damit sagen will, ist, dass es vielleicht auch so ein bisschen eingeschrieben ist als Reise, die wir als Menschen irgendwie machen müssen, dass wir irgendwie mit irgendwas antreten und dann müssen wir uns daran irgendwie abarbeiten. Und deswegen ist es vielleicht unsere kollektive Erfahrung auch so ein bisschen, die kann dann natürlich krassere Spitzen haben, je nachdem, wie brenzlig es ist. Also ich muss dazu auch sagen, dass ich eine total schöne Kindheit hatte und sehr geliebt worden bin von den Menschen in meiner Familie und auch meine Eltern sehr liebe und die mich auch. Aber ich glaube, so ein gewisses Freimachen von, ich verstehe nicht, warum das in unserer Familie hier so die Dynamik ist und das hat mir irgendwie wehgetan oder ich finde das nicht gut und das hat mich verwirrt und ich muss jetzt in die Welt und damit irgendwie was machen mit dieser Wut oder Trauer oder Angst oder was auch immer man dann so mitgenommen hat. Und ich glaube, das machen doch eigentlich alle, oder? Den ganzen Tag machen das doch eigentlich alle.
Ja. Ja, deine jüngere Schwester, Alice Hasters, die hat die Familiendynamiken bei euch zu Hause auch mal ein bisschen zumindest beschrieben in ihrem Buch, was weiße Menschen nicht über Rassismus hören wollen, aber wissen sollten. Und da schreibt sie dann vor allem, was eure Mutter zu euch gesagt hat, nämlich allein mit der Existenz von euch drei Schwestern würdet ihr die Welt verändern. Wir, die schwarz-weißen, deutsch-amerikanischen, buddhistischen Kinder, für die es keine bestehende Schublade gab. Das klingt nach einer ziemlichen Utopie oder zumindest nach einer schon recht großen Befreiung von gängigen Normen und Kategorien. Hast du das auch so erlebt?
Ja, ich habe das natürlich auf jeden Fall so erlebt, weil es halt, also aufzuwachsen in einer Gesellschaft, die irgendwie darüber funktioniert, so Einordnungen da so krass drauf zu bestehen, so also ist jemand deutsch oder ist das nicht, ist jemand weiß oder ist das nicht, ist jemand hetero oder ist das nicht, ist jemand gut oder böse, ist jemand laut oder leise, also es ist ja in unserer Kultur alles so sehr entweder oder, sehr binär gegenüberstellend ausgerichtet und das ist ja von Tag 1 für uns nicht gut ausgegangen, also oder aufgegangen in dem Sinne, als dass unsere Identität, meine Identität total oft in einem Dazwischen stattfindet, auf irgendeinem Spektrum von irgendwas stattfindet. Also ich bin schwarz ich nehme auch diese politische Selbstbezeichnung so voll an. Ich kann die auch gar nicht annehmen in einer Welt, die mich niemals als weiß durchgehen lässt. Und da gibt es ja auch eine Geschichte für, warum das so ist. Aber ich bin natürlich in meinem Schwarzsein auch voll weiß.
Weil dein Vater aus Düsseldorf stammt.
Weil mein Vater weiß ist, mein Vater aus Düsseldorf stammt, weil ich durch mein hellhäutiges Aussehen natürlich auch anders aufgestellt bin, was Diskriminierung angeht, als andere schwarze Personen. Und das meine ich mit diesem Dazwischen so, ne? Auch in meiner Queerness stehe ich ja, also als bisexuelle Person stehe ich ja auch immer in einem Dazwischen. Und ich glaube, dieses immer dazwischen sein und irgendwann zu verstehen, dass das dazwischen oder dass so diese Spektren genau das sind, was meine Identität ausmacht, anstatt dauernd zu versuchen, ein Ende dieses Spektrums zu erreichen, was ich ja gar nicht kann, das hat mich natürlich schon sehr geprägt. Also der Weg dahin, dieses Verständnis zu erlangen, war, glaube ich, eine sehr lange Reise, ja.
Und dann schreibt deine Schwester alles, und dann höre ich auch gleich auch, was ihr im Buch zu zitieren, noch über eure Mutter, dass ihr als schwarzer Frau natürlich bewusst war, dass sie uns beibringen musste, was es bedeutete, schwarz zu sein. Wie hat sie das gemacht?
Wahrscheinlich enttäuscht ich jetzt so ein bisschen mit dieser Antwort, weil was ich so interessant finde auch, wie man ein Aufwachsen erinnert, kann total weit auseinandergehen. Und an, also was sie jetzt konkret damit gemeint hat, weiß ich gar nicht. Was ich nur dazu sagen kann, ist, dass ich durch meine Mutter und dann muss ich auch noch sagen, durch meine Großmutter, weil die Mutter von meiner Mutter hat auch mit uns in Deutschland gelebt. Die ist nach Deutschland gezogen, als ich geboren wurde und ist auch in Deutschland verstorben. Also hat den Rest ihres Lebens halt in Deutschland verbracht, um einfach bei meiner Mutter und ihren Enkelkindern zu sein. Und für mich, also es gibt ja viele afrodeutsche Personen, die irgendwie nicht so mit einem richtigen Bewusstsein darüber aufwachsen, dass sie schwarz sind und in der Gesellschaft irgendwie so als schwarz gelesen werden und dass sie halt eben nicht weiß sind. Die spüren natürlich, dass sie irgendwie anders behandelt werden. Aber ich kann mich nicht erinnern an eine Vision von mir, auch in ganz frühe Kindheit herein, die das nicht verstanden hat. Und ich glaube, das war wichtig in einem Aufwachsen in Deutschland in den 90er Jahren. Und da bin ich total dankbar für, dass es da bei mir nie Missverständnisse gab.
Ich habe dich ja letztens hier im Hebel am Ufer im Hau gesehen, in der Produktion von Joanna Tischkau. Ich nehme dir alles weg, das erwähnte Schlagerballett. Da gibt's so ein Solo von dir?
Ja. In dieser Szene, wo ich mich ja auch immer so totlache und dann da so kringel auf dem Boden. Eigentlich war das Ziel in dieser Szene, eine wiederkehrende Bewegung zu machen, die konkret aus einem Pina Bausch-Stück ist. Quasi eine ganz klare Referenz, wo man immer in die Hocke geht.
Schlagerballett hieß auch mal eine Produktion von Pina Bausch, ne?
Genau. Und die Szene war für mich eine sehr wichtige Szene, weil wir die nochmal so ein bisschen abgeändert haben und mit einer Anekdote von meiner Mutter versehen haben.
Deine Mutter war Tänzerin bei Pina Bausch, muss man dazu sagen. Was ist die Geschichte deiner Mutter, die du jetzt in dieser Szene da wieder aufgreifst?
Ja, meine Mutter ist, ich weiß gar nicht mehr in welchem Jahr, aber in den frühen 70ern zu Pina gekommen. Und als sie Pina kennengelernt hat, sie hatten ihr erstes Kennenlerngespräch, tänzerisch hatte meine Mutter sehr schnell nicht nur Pina, sondern auch das ganze Ensemble überzeugen können.
Das ist kein Wunder, deine Mutter ist in New York ausgebildet worden, ist, glaube ich, in Philadelphia aufgewachsen, ging dann nach Europa, kam zu Maurice Béjart, einer anderen wahnsinnig wichtigen und großen Kompanie, und dann zu Pina Bausch und hat schnell überzeugt.
Klar, sie hat schnell überzeugt und dann gab es ein Kennenlerngespräch und ich glaube, dieses Kennenlerngespräch oder das, was da gesagt wurde, das hat total vielleicht auch so ein bisschen den Ton gesetzt für die weitere Zusammenarbeit, die zwar respektvoll dann gelaufen ist, aber ich finde es schon sehr auffällig. Wir haben in der Recherche fürs Schlagerballett nochmal sehr viele Bildbänder, total viele Bücher über Pinas Arbeiten gelesen und meine Mutter ist in fast keinem Bildband zu finden. Ich glaube nicht daran, dass das Zufall ist und ich glaube, dass in diesem ersten Gespräch, was da gesagt wurde, dass das schon irgendwie Einfluss darauf hatte, dass man sie jetzt nicht so sichtbar hat wie andere PerformerInnen. Und zwar hat Pina zu meiner Mutter damals gesagt, du lachst immer so viel, du hast das Leben nicht verstanden. Wenn du das Leben verstanden hättest, dann würdest du nicht so viel lachen. Und daraufhin hat meine Mutter geantwortet, ich glaube, ich verstehe andere Dinge über das Leben als du. Und ich glaube, dass sich in dem Satz einfach total viel gesetzt hat für die Zukunft meiner Mutter in dieser Kompanie, aber auch, dass halt 40 Jahre später sie bildmäßig eigentlich fast gelöscht worden ist.
Und du lachst dich also quasi kaputt, weil Pina Bausch zu deiner Mutter gesagt hat, sie lacht zu viel.
Ja, ich finde das eine sehr krasse Aussage. Ich glaube, dass viele Leute nicht verstehen würden, warum ich das gewaltvoll finde. Aber ich finde das wirklich gewaltvoll, das zu jemandem zu sagen. Und dann finde ich das nochmal total eurozentrisch. Außerdem eine schwarze Frau, die in den 50ern in den USA geboren ist, die hat zwangsweise etwas über das Leben verstanden. Also da können wir uns, glaube ich, alle kollektiv drauf einigen. Und das wussten wir auch schon in den 70er Jahren. Und das dann zu sagen unter dem Aspekt, dass eine so junge, so unfassbar talentierte und begabte Tänzerin nach Deutschland kommt, nach Europa kommt, hier überall getanzt hat, wie du schon gesagt hast, Béjart, Stockhausen, also alles, was irgendwie Relevanz hatte und mit Bravour gemeistert hat, dann einfach sowas zu sagen, da finde ich, steckt schon sehr viel drin.
Also White Supremacy eigentlich von Pina Bausch.
Total, und mit Sicherheit hat sie das nicht so gemeint. Und natürlich ist Pina Bausch auch nur eine Person gewesen, die aufgewachsen ist mit bestimmten Paradigmen und Wissen und Wahrnehmungen und so. Deswegen geht es da nicht um das Individuum, sondern es geht um eine Dynamik und eine Machtdynamik, über die, finde ich, gesprochen werden muss, ganz oft.
Deine Schwester schreibt auch wirklich viele schöne Sachen über dich in dem Buch. Unter anderem auch, dass sie als Jüngere immer versucht hat, Erwartungen zu erfüllen und du schon sehr früh kapiert hast, nicht so viel auf bestehende Regeln zu geben, dir den Platz beanspruchst und den Raum dir dann auch nicht wieder nehmen lässt. Und sie schreibt dann vor allem, dass du es auch geschafft hast, ihr zu vermitteln, dass sie keine Angst haben muss, sich als schwarze Frau zu zeigen. Und jetzt nochmal wörtlich, dass wir uns selbst schaffen können, was wir schön und wichtig finden.
Also die hat mir natürlich wahnsinnig geschmeichelt, die Beschreibung. Wäre mir im Traum nicht eingefallen, mich selber so zu beschreiben. Also ich war natürlich ganz gerührt, als ich das gelesen habe. Also cool oder nicht cool, keine Ahnung. Aber was ich auf jeden Fall sagen kann, ist dieses Thema mit der Angst. Also man sollte Angst empfinden, man sollte Ängste auch ernst nehmen. Aber ich glaube, wenn wir immer nur aus Angst entscheiden, dann kommen wir nicht weit. Ich glaube, das ist universell für alle so. Und ich glaube aber, dass für bestimmte Identitäten, also zum Beispiel, wenn du halt nicht weiß bist und irgendwie in den 90ern hier aufgewachsen bist und dann in den 2000ern Abi gemacht hast und dann irgendwie was reißen wolltest, egal was, mit Angst anzutreten, schwierig. Also, weil es macht ja niemand Platz und es kommt auch niemand und sagt, du schaffst das und du bist gut und das ist wichtig. Also, das hat ja niemand gemacht. Das hat ja niemand gesagt, komm bitte hier hin, wir wollen unbedingt wissen, was du sagst. Zeig bitte unbedingt dein Stück. Und wenn man darauf wartet oder schreib dein Buch. Also, das war ja ein sehr langer Weg, bis sich das jetzt irgendwie so langsam mal so ein bisschen ändert. Und ich glaube, wichtig ist noch dazu zu sagen, dass es überhaupt nicht stimmt, dass ich keine Angst hatte. Ich glaube schon, dass ich weniger ängstlich bin, aber ich glaube, weil ich schnell verstanden habe, wenn ich selber Angst hatte, wie, also ich habe irgendwann Angst vor der Angst gehabt und habe das meiner Schwester einfach quasi so als Überkorrektur noch so ins Gesicht geschrien permanent, weil ich irgendwie gedacht habe, okay, ich habe irgendwie schon verstanden, dass das nicht funktioniert. Sie muss auf jeden Fall verstehen, dass sie gehen muss und also immer in die erste Reihe und dass sie es machen muss. Also vielleicht gerade, weil ich auch Angst hatte, natürlich.
Und dann ist ja noch die Frage, welche Rolle der Tanz dabei für dich gespielt hat oder wie sie er dir geholfen hat bei dem, was deine Schwester beschrieben hat, nämlich, dass wir uns selbst schaffen können, was wir schön und wichtig finden. Und da fiel mir natürlich dein Tanzfilm Rated X auf, ursprünglich eine Performance im Dresdner Hygienemuseum. Und da heißt es in der Beschreibung, es gehe auch darum, Tanz als Ventil für das im Leben Erfahrene zu nutzen. Wie funktioniert das?
Also ich glaube, bei mir ist Tanz immer Ventil für alles im Leben Erfahrene. Und erst so in den letzten Jahren ist Tanz vielleicht auch für mich so ein bisschen ein Stift zum Geschichtenschreiben konkret und nicht nur von so einer emotionalen, von so einem Katharsis-Erfahrung geprägt. Genau, ich glaube, in Rated X ging es für mich viel um Wut und um so Angestautes und so ein sich freitanzen von einfach so Frust und Dinge, die nicht klappen und Dinge, die man immer wiederholt und so einen Gefühlsstau einfach loszuwerden, dass man diese angestauten Gefühle einfach durch krasse Bewegungen halt freisetzt und dann auch so ein bisschen los wird, sich freitanzen kann. Darum ging es mir so in der Performance.
Also sich freitanzen, das funktioniert dann auch durchaus wie ein kollektiver Exzess, mit dem man einen tranceartigen Zustand entstehen lassen kann. Jetzt habe ich nochmal aus der Beschreibung zitiert. Und diesen tranceartigen Zustand, den hast du auch in den Mittelpunkt einer weiteren Choreografie von dir gestellt. Da geht es speziell um Techno-Raves, eine Choreografie, die du im Tanzhaus NRW zuerst gezeigt hast, dann im Haus der Kulturen der Welt in Berlin, Ritual BPM. Da ist vielleicht auch wichtig zu wissen in dem Zusammenhang, dass die Berliner Techno-Szene von der UNESCO im März 2024 zum immateriellen Weltkulturerbe erklärt wurde. Und man denkt, das ist die Techno-Szene, weiß, deutsch, privilegiert. Aber sie ist natürlich ursprünglich amerikanisch, sie ist schwarz, sie kommt aus Detroit. Das zeigst du auch in dieser Performance Ritual BPM. Und dann gehst du aber noch einen Schritt weiter, weil der zweite Teil dieser Choreografie von dir, der zeigt dann nochmal weitere Ursprünge von Techno und Rave und exzessivem Tanzen, das in tranceartige Zustände führt. Und das ist zumindest vom Klang her, von der Musik, die du einspielst, eindeutig westafrikanische Kultur. Wie hängt die mit Techno zusammen?
Also genau, für mich ging es am Anfang der Recherche erstmal um irgendwie so, wie sind wir in Detroit gestartet, in einer Subkultur von schwarzen BürgerInnen und wie sind wir jetzt hier gelandet, dass wir irgendwie sagen, Weltkulturerbe, UNESCO, Berlin irgendwie. Also da ist ja eine Lücke irgendwie und wie kann ich die zumachen? Und für mich ist dann halt klar geworden, oder für mich war die These, mit der ich antreten wollte und das auch selber für mich herausfinden wollte, wo findet Techno denn statt? Damit ist ja eine Erfahrung verbunden, da ist ja eine Kultur mit verbunden, dass man das laut hört, mit anderen Leuten tanzt und das zusammen so erlebbar macht. Diese krasse Kultur, das total, wir gehen aus und dann gehen wir 9 Stunden, 10, 12, 15, 18 Stunden an diesen Ort, wo halt wirklich diese Rhythmen die ganze Zeit laufen und stellen uns in eine riesengroße Masse von Menschen, um uns dazu zu bewegen, bis wir überhaupt nicht mehr wissen, wo wir selber anfangen und die nächste Person anfängt und wir aufhören. Wir sind nur noch ein großer Körper irgendwie, der hier irgendwie so ein krasses gemeinschaftliches Erlebnis hat, was man ja definitiv als tranceartigen Zustand irgendwie bezeichnen kann, auch wenn Konsum keine Rolle spielt.
Und das ist dann auch der spirituelle Anteil dabei?
Genau, das ist für mich eine spirituelle Praxis, weil ich glaube, dass wir als Menschen schon irgendwie spirituelle Wesen sind, die diese Erfahrungen brauchen, die nicht nur über Intellekt und so funktionieren, sondern halt eine spirituelle Erfahrung sind. Und für mich war dann aber so ganz klar, dass diese Praxis, diese Art von Zusammenkommen unter dem Aspekt der Musik und der kollektiven Erfahrung eine ist, die sich gegenüberstellt zu diesem christlichen, eurozentrischen Beten, am besten in der Kammer, ganz alleine, ganz persönliches Gespräch zwischen mir und Gott oder ich in der Beichtkammer da in diesem Holzbox oder so, alles ganz privat und ganz leise, sondern nein, wir haben hier eine kollektive Erfahrung und das ist für mich, das bezieht sich auf spirituelle Praxis, die westafrikanische Ursprünge hat, ganz klar. Und für mich ist die Verbindung zwischen westafrikanischen Praktiken und Kulturen ja ganz nah als Afroamerikanerin, weil westafrikanische Kulturgeschichte ist, nicht von meiner eigenen Identität loszulösen ist komplett, weil der transatlantische Sklavenhandel, die Maafa, uns für immer verbindet. Und wenn es uns verbindet, dann ist für mich auch klar, was an Praxis mitgenommen wurde vom afrikanischen Kontinent in die USA und weitergelebt hat, durch das Erschaffen neuer Kulturen, die wir jetzt so als Subkulturen verstehen, aber es ist ja eigentlich eine Neuschaffung von Kulturen, weil man abgeschnitten worden ist von seiner ursprünglichen Kultur. Und da gehört Techno ja dazu, genauso wie auch andere, Hip-Hop, Jazz, also ganz viele Sachen, die schwarze AmerikanerInnen als Kulturgut erschaffen haben, die beziehen sich, für mich beziehen die sich auf eine Praxis, die quasi vom afrikanischen Kontinent stammt.
Also das ist die Verbindungslinie, also westafrikanische Spiritualität, wo Tanzen als kollektiver Exzess dann eine wesentliche Rolle spielt, um in, sagen wir mal, spirituelle Sphären zu kommen. Das findet man auch in diesen Techno-Raves in Detroit, in der schwarzen Kultur. Und das findet man dann auch in den Berliner Techno-Kirchen. Aber die Berliner Techno-Szene hat sich quasi von diesen Ursprüngen getrennt und will darüber auch nicht viel wissen, nehme ich an.
Ich habe in meiner Recherche auch festgestellt, dass auch die weiße Berliner Deutsche oder die weiße deutsche Techno-Szene natürlich auch heute anders darüber spricht und auch anders umgeht mit ihrem eigenen Erbe und den Aspekten, dass manche Lebensgeschichten, manche schwarzen Einflüsse einfach auch so sehr stark verneint worden sind in der ganzen Erzählung, dass viele deutsche Techno-schaffende Personen das auch cool fanden, etwas zu haben, wo sie sagen konnten, das ist jetzt etwas Deutsches, was cool ist und wir haben jetzt auch mal was gemacht, was unser eigenes Ding ist und dass man so eine Distanz geschaffen hat und gesagt hat, ah ja, das ist ja alles House, das ist ja alles EBM, wir machen ja hier was komplett anderes, das ist ja Techno. Und die Schwarzen, also so eine Distanz auch so von diesem Schwarzsein geschaffen hat und gesagt hat, ja, das ist soulful, das hört sich irgendwie soulful an, aber das sind wir ja nicht. Wir sind hier irgendwie irgendwelche Roboter und haben hier eine andere Praxis, aber so funktioniert das halt nicht.
Dann hast du noch gesagt, nach deiner Performance Ritual BPM im Haus der Kultur und der Welt, also du tanzt diese Choreografie im Moment noch selbst, da hast du gesagt, dass du bei der Formensprache der Tanzbewegungen, die du dafür choreografiert hast, gemerkt hast, dass dein Körper kolonialisiert ist.
Ja, das war eine krasse Erkenntnis auf jeden Fall während der Tanzrecherche für dieses Stück. Ich meine damit, dass mein Tanz so formhörig erzogen worden ist, dass es schwer für mich war, eine große Herausforderung für mich war und immer noch ist, Zugriff auf den Tanz und die Bewegungsqualität zu bekommen, die sich keiner Form bedient, sondern halt einfach dem Rhythmus verschreibt. Und darum geht es ja auch in der Exzess-Erfahrung und darum geht es im Raven, es geht darum, sich dem Rhythmus zu verschreiben.
Eigentlich eine Polyrhythmik, ne? Die im Techno ist. Aber Polyrhythmik ist ja auch eine Verbindung zu westafrikanischen Kulturen ganz nebenbei.
Voll, und da bin ich auch zufällig drauf gestoßen, ehrlich gesagt, auf den Aspekt der Polyrhythmik, weil das Prinzip der Polyrhythmik an sich, also damit ist quasi das Rhythmusverständnis gemeint, in dem unterschiedliche Rhythmen gegeneinander gespielt werden. Das sind unterschiedliche Trommeltechniken, die unter anderem auch in spirituellen Praktiken benutzt werden und in Ritualen benutzt werden. Und darin ist schon eine Philosophie und Spiritualität verankert und das wusste ich nicht. Und zwar soll quasi dieses Prinzip der gegeneinander laufenden Rhythmiken auch die Vielfalt des Lebens darstellen, die Herausforderungen, die man hat, die Widerstände, die man erfährt und so eine Akzeptanz für diese Widerstände und eine Lebenshaltung, die quasi aussagt, dass der Rhythmus, auch wenn er sich manchmal chaotisch anhört, schon Sinn macht und zu bestimmten Momenten auch zueinander findet und dann wieder auseinanderfällt, aber wird auf jeden Fall wieder zueinander finden und dass das quasi unser Leben abbildet. Und als ich das gehört habe, war ich natürlich begeistert, weil dann ist für mich noch viel klarer geworden, dass dieses Prinzip, dieses spirituelle Prinzip mit Rhythmus umzugehen, natürlich im schwarzen Detroiter Techno sein Zuhause gefunden hat. Egal, ob das jetzt eine bewusste Entscheidung war oder nicht, war bestimmt keine bewusste Entscheidung von den TechnomacherInnen damals. Sie haben sich bestimmt nicht hingestellt und gesagt, ich möchte jetzt hier irgendwie die Spiritualität der Polyrhythmik abbilden oder so. Aber irgendwie war es ja noch da kulturell. Deswegen habe ich auch übrigens den Titel von diesem Stück geändert. Das hieß nämlich am Anfang Make Techno Black Again. Und irgendwann habe ich es Ritual BPM benannt, weil es passender war.
Jetzt würde ich zum Schluss gerne noch über deinen wunderbar poetischen Tanzfilm Indigo mit dir sprechen, weil ich glaube, dass da ganz vieles zusammenkommt an Themen, die dich beschäftigt haben. Und wie so oft bei deinen Arbeiten ist da auch noch ein Text drunter gelegt. Ich glaube, ein Text, den du selber geschrieben hast und auch selber gesprochen hast in diesem Film. Und der beginnt in diesem Tanzfilm Indigo mit den Worten, als du geboren wurdest, hätte man dich Hoffnung oder Chance nennen sollen. Da sieht man dich auf dem Rücken schwimmend in einem See. Du trägst so ein blaues Dress, vielleicht ein Schwimmsuit irgendwie, Indigo-blau wie der Titel des Filmes. Und da frage ich mich natürlich zuerst, wofür diese uralte Menschheitsfarbe Indigo steht, eines der ältesten Pigmente, das die Menschheit überhaupt kennt. Wofür steht das in deinem Film?
Also Indigo steht tatsächlich oder stand ursprünglich für mich in diesem Film ein bisschen stellvertretend für diese Geschichte die das Dreieck des transatlantischen Sklavenhandels miteinander verbindet. Weil die Indigofera, die Pflanze, von der du auch gerade gesprochen hast, also dieses Pigment, war eines der ersten Exportgüter auch von den karibischen Inseln. Da ist die sehr gut gewachsen. Aber auch in den Südstaaten der USA ist die sehr gut gewachsen. Und noch bevor es um Zucker und Baumwolle und solche Dinge ging, um Kaffee und was weiß ich, was dann später noch kam, ging es um diese Farbe, weil diese Farbe in Europa sehr, sehr, sehr beliebt war. Dann entstand halt parallel zu dem transatlantischen Sklavenhandel auch diese Handelsroute, unter anderem mit der Farbe. Und für mich war es dann total heilend herauszufinden oder zu lernen, in wie vielen dieser panafrikanischen Kulturen, in der Karibik, in Brasilien, auf Kuba, in den USA, wie viel spirituelle Bedeutung diese Farbe dann bekommen hat. Also in den USA wurden teilweise Unterkünfte von versklavten Personen. Versklavte Personen haben ihre Cabins zum Teil damit gestrichen, eingefärbt, um sich vor dieser bösen Energie, der sie ausgesetzt waren, auch zu schützen. Also solche Sachen sind da entstanden. Oder es gibt Rituale in der Karibik, wo sich Menschen zur Karnevalszeit komplett in diese Indigo-Farbe einfärben und dort so Jab-Jab-Rituale, so heißen die, durchführen, wo sie sich quasi wie so überirdische, mystische Figuren kleiden, oft auch gehörnte Figuren, angelehnt an eine Überzeichnung von dem Bild, durch welches sie gesehen worden sind, dieses entmenschlichte Bild des Sauvage, des Wilden von den weißen Colonizern. Diese Rituale waren aber auch tatsächlich Rituale der Befreiung, in der man auch Aufstände geplant hat, Selbstermächtigungsrituale. Und dass diese Farbe, also speziell diese indigo-blaue Farbe, uns so doll verbindet in diesen unterschiedlichen Ritualen oder in dem Erstellen unterschiedlicher Schutzrituale und Selbstermächtigungsrituale, das hat mich einfach total berührt. Und das war dann irgendwie so zentraler Angelpunkt in Indigo.
Also nachdem dieser koloniale Kontext, der mit der Farbe Indigo oder der Pflanze Indigo verbunden ist, gesetzt worden ist in deinem Film, kommen noch weitere Themen. Zum Beispiel, du hast versucht, genug Liebe in dich aufzunehmen, sodass du eine Haut entwickeln kannst, dick genug, damit die Klinge bricht, sobald sie dir zu nahe kommt. Und dann sieht man dich mit den beiden anderen TänzerInnen in der Schlusssequenz in den Abendhimmel hineintanzen und hört dazu den Text: Du wirst dir ein Zuhause errichten, wohin auch immer du gehst. Dafür haben wir gesorgt, als du geboren wurdest. Mein Name war Hoffnung. Welcher Kreis schließt sich da?
Für mich geht's in dieser Arbeit total um Ancestors, um Ahnen. Aber worauf ich hinaus will, ist, dass wir oft von so einem Erbtrauma sprechen, ne? Was ist denn dieses Erbtrauma? Also was kann man dazu erforschen mit irgendwie Leuten, die drei Generationen vorher eine unfassbar große zum Beispiel Hungersnot erlebt haben oder eine krasse Entwurzelung oder eine krasse Verfolgung? Gibt es da irgendwelche Sachen, die man messen kann? Also Erbtrauma ist ja ein sehr großes Thema. Und ich wollte für Indigo mit der Idee von Erbtrauma irgendwie umgehen und daraus ableiten, also wenn es das gibt, dann muss es doch im Umkehrschluss auch so etwas wie ein Erbwissen geben, fast wie so eine vererbte Intuition, etwas, was mich einfach mal positiv gedacht, nicht nur stresst und mir Depressionen macht, von denen ich nicht weiß, wo ich sie her habe, weil das Thema meiner Uroma war oder so, sondern auch so ein Wissen und da was mitzumachen. Das ist quasi die Geschichte von Indigo, ja.
Und was ist die Hoffnung, mit der dein Tanzfilm beginnt und auch endet mit dem Satz, mein Name war Hoffnung? Was ist die Hoffnung?
Ja, also für mich ist es auf jeden Fall eine hoffnungsvolle Geschichte, wenn jemand das überhaupt erstmal irgendwo hinschafft, ne? Also wenn jemand es im wahrsten Sinne überlebt. Also jeder Neustart, jede neue Person, die irgendwie antritt, ist ja ein neuer hoffnungsvoller Versuch für diesen Staffellauf. Ist ja eine weitere Chance, dass man es gut machen kann. Und again, ne, immer im Verhältnis zu der Idee von Erbtrauma versus Erbwissen. Also vielleicht tut es dann das nächste Mal ein bisschen weniger weh, welche Kreise und Dynamiken können durchbrochen werden. Und weil es natürlich ein Kreislauf ist, war die Person vorher ja auch schon die Hoffnung.
Nehmen wir das als Schlusswort in diesem SWR-Kulturgespräch mit Sophie Yukiko Hastas, Tänzerin, Choreografin, Filmemacherin, Autorin, Drehbuchautorin, Ballroom-Star. Habe ich was vergessen?
Ich weiß nicht.
Danke dir jedenfalls sehr für das Gespräch, Sophie. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast.
Vielen Dank, es hat mir sehr viel Spaß gemacht.
Mein Name ist Dietrich Brandt.